seine Teufel. Und viele von denen, der den Jesus Stellen braucht und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, am 19. November 2000 hatte ich einen Schlaganfall. Ich bereitete mich gerade vor auf eine Mitarbeitersitzung nebenan und hatte auf einmal keine Stimme mehr. Ich konnte nur noch gurgeln. Meine Frau rief aus dem Bad: Lass doch diesen Unsinn. Und da kam sie, dann sah sie, was war, rief sofort den Notarzt. Und 20 Minuten später, Blaulicht, war ich dann im Krankenhaus. Und dann lag ich da, schnell untersucht und stellte fest, kein Gehirnbluten, Gott sei Dank. MTC und EEG, das wurde alles gemacht natürlich, aber man stellte auch fest, da war ein Loch im Gehirn. Und in der Folge hatte ich Wortfindungsschwierigkeiten, und das in meinem Beruf. Tja, dann lag ich dann im Krankenhaus und dachte, denn denken konnte ich noch einigermaßen klar. Aber immer wenn ich ein Wort gebrauchen wollte, dann war es wieder, als greife ich in die falsche Schublade. Dann dachte ich da, warum ich? Warum passiert das mir? Warum ist das so? Ich brauche doch meine Stimme, das ist doch mein Instrument. Wie der Bildhauer den Meißel, wie der Maler den Pinsel, wie der Geigenspieler die Violine, so brauche ich als Pfarrer meine Stimme. Fragen über Fragen. Und keine Antwort. Ich würde mich vorenthalten, wie ich dann so war in der Zeit. Ich glaube, ich war nicht ein so ganz angenehmer Patient. War wohl nicht so ganz gut zu gebrauchen. Ich, zu Hause lag ich auf dem Sofa und las Harry Potter, guckte Fernsehen und nervte meine Frau. Keine Frage, die sie an mich stellte, bekam eine andere Antwort als HEP. Das war mein ganzes Kommunikationsmittel. Das dauerte eine ganze Zeit, dann dauerte es ein Jahr, bis die Gemeinde nichts mehr merkte, und dann dauerte es zwei Jahre, bis ich nichts mehr merkte. Auf das Warum habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Leid. Wie kann Gott das zulassen? Das war eine schwere Zeit, und die schwersten Zeiten, die kamen erst noch hinterher, aber davon ist jetzt nicht die Rede. So lasst uns versuchen, darauf Antworten zu finden. Das erste heißt, die Schuld ist an allem schuld. In 1. Mose 1, 31 a, sagt die Bibel, Gott sei an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Sehr gut. Und dann in Römer 6, 23 steht, der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der liebe Gott, wo ist er? Wo ist er in Nigeria, wenn islamische Horden christliche Dörfer überfallen, die Frauen vergewaltigen, die Männer erschlagen? Wo ist der liebe Gott in Afghanistan, wenn zwei christliche Männer im Gefängnis sitzen und demnächst hingerichtet werden, bloß weil sie an Jesus glauben? Wo ist der liebe Gott in der Welt, wenn ein Kind, ein Kleinkind, ein Säugling an Krebs stirbt? Ja, Leid, das passt einfach nicht in unsere Zeit. Wir haben doch, so sagt es die UN-Charta, einen Anspruch auf Glück. Einen Anspruch auf Glück. Wir wollen, wir dürfen nicht scheitern. Wo ist der Gott, der uns das Glück verweigert? Wo ist der liebe Gott? Ist Gott tot? Das ist eine mögliche Antwort. Wir wollen hier nicht ausweichen. Für mich ist das eine unmögliche Antwort. Denn Atheismus gibt keine Antwort. Beim Atheismus gibt es auch keine Gebote, kein Gewissen und kein Trost. Homo homini lupus est, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, wo kein Gott ist. Atheismus macht alles nur noch schlimmer. Aber ich möchte auch nicht in die Schublade greifen mit den Frontsprüchen. Manchmal weiß man ja gar nichts mehr zu sagen. Manchmal kann man nur noch mitweinen. Und ich erinnere mich, als ich auf dem Friedhof hinter einem kleinen weißen Sarg herging. Der Säugling war 4 Wochen alt geworden. Und die Eltern hatten ein Jahr lang davor das mit dem Geschwisterkind schon genauso erlebt. Da konnte man fast nicht mehr sagen. Da konnte man nur noch mit den Eltern zusammen weinen. Leiden ist ein Geheimnis. Leiden zeigt uns auch die dunkle Seite Gottes. Hilfreich kann hier die Erfahrung aus der Quantenphysik sein. Es spart mir, dass ich heute die Quantenphysik erklären muss. Dazu kann ich nichts sagen. Davon verstehe ich nichts. Ich sehe nur das Ergebnis. Und das Ergebnis heißt ganz deutlich, Sonnenlicht kann Welle und Teilchen gleichzeitig sein. Welle und Teilchen. Und das widerspricht sich naturwissenschaftlich immer. Und trotzdem ist das Ganze zusammen erst das Licht. Das Gegensätzliche, Komplementäre gibt erst das Licht. Und wenn Gott das Böse immer verhindern würde, dann wären wir Marionetten. Und so geschieht das Böse trotz und gegen Gottes Allmacht. Und wenn wir weiter fragen, woher das alles kommt, dann müssen wir natürlich wissen, dass das Hören ganz unterschiedlich ist. Das macht schon einen Riesenunterschied, ob einer selbst Krebs hat und dann rumarbeitet und damit nicht fertig wird und leidet, oder ob irgendjemand über das Böse in der Welt in Afghanistan meinetwegen nachdenkt. Die Antwort Nummer 1 heißt, der Mensch ist schuld. Ist es ein Gott, der auf die Anklagebank gehört? Nein, es sagte, der Mensch ist schuld. Drückt den Gott das Gewehr ab? Steuert er den Welthandel? Ist es Gott, der zu seinem eigenen Vorteil an der Karriereleiter des anderen sägt? Der Mensch ist schuld. Warum sind wir so verlogen, doppelzüngig? Den Erfolg, den buchen wir für uns ab. Den buchen wir auf unser Konto, wenn wir Unrecht und Leid und Tränen Gott anlassen. Und die Fortschrittsliste der Menschheit, die haben wir gerne und reihen uns auch selbst gerne ein, heften uns selbst gerne die Ohren an die Brust. Aber wenn das Unrecht die Welt zerreißt und wenn in Kriegen Ströme von Blut und Tränen fließen, dann will es keiner gewesen sein, dann heißt es einfach, wie kann Gott das nur zulassen? Also der Spieß muss umgekehrt werden. Statt der Anklage, wie kann Gott das zulassen, müsste es richtiger heißen, wie kann der Mensch das zulassen? Wir sind gottlos geworden und haben die Kreatur mit in den Abgrund gerissen. Das war die Entscheidung des Menschen. Darum heißt es, nicht warum, darum. Und über allen Rätseln, die Frage nach dem Leid uns aufgibt, muss eins nüchtern festgehalten werden, Gott will das Leid nicht. Und die Bibel sagt klipp und klar, Gott hat die Welt gut geschaffen. Und erst die Rebellion des Menschen gegen Gott, die Emanzipation vom Schöpfer und seinem Wort, hat die Harmonie zerbrochen. Der Mensch wollte sein wie Gott und das wurde ihm zum Verhängnis. Im Paradies gab es keine Krankheit und auch keinen Tod. Die Schuld ist an allem schuld, die Schuld, dass der Mensch sich getrennt hat. Lieber Herr, die sentimentale Bezeichnung der Liebe Gottes kommt in der Bibel nicht ein einziges Mal vor. Man muss schon genau hingucken, um zu sehen, was in der Bibel steht, aber auch um das zu sehen, was nicht in der Bibel steht. Der liebe Gott ist tot, es hat ihn nie gegeben, das ist die Wirklichkeit. Wir haben Gott zum Mittel gemacht und dabei übersehen, dass er die Mitte ist. Und heißt es in Römer 6, der Sünde soll ist der Tod. Jeder von uns wird sterben. Jeder bezahlt mit seinem Leben dafür, was wir als Menschen alle angerichtet haben. Wir. Die Gabe Gottes, aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aber, und hier steht ein gewaltiges Aber. Letzten Sommer, als das Wetter schön war und nur warm war und man abends noch draußen sitzen konnte, da war ich mit meiner Frau in Hamburg. Meine Kinder hatten mir Karten geschenkt, hatten sie uns geschenkt für den Jedermann. Wir saßen mit draußen und schauten auf die prächtige Kulisse. Wunderschön, das anzuschauen. Und da dachte ich auf einmal, als das Stück losging, ich traue meinen eigenen Ohren nicht, denn Jedermann ist eigentlich ein christliches Stück. Da soll ein ganz Reicher darauf hingewiesen werden, dass er diese Nacht stirbt und sich vor Gott verantworten muss. Und dann fängt das Stück an. Ja, wir haben ein Problem. Gott ist tot. Aussage des Stückes. Damit ging das los. Die haben gut gespielt, keine Frage. Aber die Aussage war klipp und klar. Gott ist tot. Da haben sie ganz zum Schluss noch etwas runtergeschummelt, was noch so ein bisschen christlich klang. Aber auf Englisch, das musste man dann schon verstehen können. Jedermann, ja, Gott ist tot. Der zweite Punkt heißt Blickwechsel. Blickwechsel. Auch wenn wir jetzt dem Ganzen so gefolgt sind, was ich gerade gesagt habe, bleibt dann trotzdem die große Frage, warum werde ich so bestraft? Ich? Warum ich? Und das ist ja eigentlich eine heimliche Anklage gegen Gott. Das habe ich doch gar nicht verdient. Warum ausgerechnet ich? Wir glauben, es ist immer besser zu wissen, wie Gott handeln muss. Und das ist ein riesiger Trugschluss. Die Christen wissen das. Den anderen sage ich es, dass ich diese Leitsituationen ja oft dargestellt haben als eine ganz andere Sache. Da hat Gott drauf geguckt und hat ein Muster für dein Leben entworfen, das du nicht siehst. Und viele Christen bekennen, dass ihnen gerade Leid und Not zum Segen in ihrem Leben geworden sind. Ich muss einen Namen nennen, Fräulein Koch. Sie wollte sich mit Fräulein anreden lassen, nichts anderes, ist schon lange beim Herrn. Machten wir einen Abend eine Evangelisation, da waren so 200 Leute anwesend. Und Fräulein Koch saß in einem Rollstuhl, denn sie musste morgens mit einem Kran hochgehoben werden, sonst wäre ihr das Genick nach hinten gekippt und sofort gebrochen. Sie war mal gesund, durch eine falsche Impfe ist sie so krank geworden. Und dann saß sie in ihrem Rollstuhl und konnte nur noch drei Finger bewegen und den Mund konnte noch sprechen. Und mit den drei Fingern hat sie uns Plakate gemalt und Schaubilder, alles, was wir in Schaukasten hängen konnten. Und dann hatten wir bei dieser Evangelisation sie nach vorne geholt und habe ich sie gefragt, Frau Koch, Sie sitzen jetzt hier krank neben mir. Wären Sie nicht lieber gesund? Eine vermessene Frage, ich weiß. Aber trotzdem, ich habe es gefragt. Und dann strahlt sie mich an mit strahlenden Augen und sagt, ich bin lieber krank mit Jesus als gesund und ohne Jesus. Da konnte man die berühmte Stecknadel fallen hören. Wenn ich das gesagt hätte, hätte man gesagt, der Mann ist Pastor, der muss sowieso so reden, der wird dafür bezahlt. Nein, auch wenn es jemand selbst so sagt, der davon so betroffen ist, ich bin lieber krank mit Jesus als gesund und ohne Jesus. Da muss etwas in dem Leben passiert sein. Und das ist bei ihr passiert. Aus dem Warum wurde ein Wozu? Wozu dient die Krankheit? Wozu hat mich Gott krank werden lassen? Um das ertragen zu können, da muss man schon glauben, da muss man schon an Jesus Christus glauben. Denn da heißt es in der Bibel, für wahr, Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wurde. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und das Ja Gottes zu unserem Leben können wir nicht an Gesundheit und Wohlbefinden ablesen, sondern allein am Kreuz von Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn nicht geschont, um uns zu schonen. Und sein Leid macht uns nicht leidfrei, aber leidensfähig. Und da muss ich noch die andere Frage stellen. Jesus, der einzig Gerechte, der auf dieser Erde jemals gewesen ist, der einzige, wie kann denn Gott das Kreuz dieses Gerechten zulassen? Wie? Blickwechsel habe ich diesen Punkt überschrieben. Blickwechsel, das heißt, wenn ich das akzeptiere für mich, dass Jesus dort am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben ist, dann kenne ich auch die Konsequenzen. Dann weiß ich auch, dann kann ich es glauben, mit dem Tiefsten meines Herzens. Gott kennt jedes Leid. Er ist dabei. Er vergisst uns nicht. Er ist bei uns, wenn unsere Not am größten ist. Er ist da, um zu trösten. Und dass Jesus uns hält und dass er uns nicht im Stich lässt. Dass ich nie tiefer fallen kann als in die Hand Gottes. Das ist etwas Wunderbares, dass ich das wissen darf. Und je größer das Leid ist, desto näher ist mir die Schützen und die Bergen der Hand Gottes. Und unser Leid ist nicht die Situation unseres Lebens, wo Gott am weitesten von uns weg wäre. Im Gegenteil, das ist der Augenblick, wo er uns besonders nahe ist. Das Scheitern ist zu Ende. Gott geht im Himmel. Stell ich mir einfach mal gerade so vor. In einem großen Schrank längs. Und da kommt er irgendwo, da steht ein Babybierbaum. Und er macht den Schrank auf und dann nimmt er ein Kreuz raus. Und ich behaupte, das Kreuz ist maßgeschneidert. Jeder bekommt das Kreuz, das er tragen kann. Dann nimmt er ein Kreuz raus und wiegt es und hängt es wieder rein. Es ist viel zu leicht. Der Kerl wird übermütig. Er nimmt ein anderes Kreuz raus und sagt, oh, viel zu schwer, das kann der nicht tragen, daran zerbricht er. Und so nimmt er noch so ein paar Kreuze und zum Schluss nimmt er eins und wiegt es. Und dann guckt er auf die Erde, sieht beim Bier rum und sagt, das Kreuz soll er tragen. Dieses, das Kreuz ist maßgeschneidert. Ja, die Strafe, die liegt auf Jesus. Wir kriegen nur maßgeschneidertes. Der jüdische Talmud sagt drastisch, aber korrekt. Je nachdem, wie stark das Kamel ist, so schwer ist seine Last. Je nachdem, wie stark das Kamel ist, so schwer ist seine Last. So kann man reden. So kann man als Christ reden. Der letzte Punkt heißt, Ende gut, alles gut. Wir haben die Lesung eben gehört. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Ihr wisst, die Alten, die haben früher mal davon gesprochen, von dem irdischen Jammertal. Auf dieser Erde gibt es so viel zu jammern, dass so viel ist nicht in Ordnung, das irdische Jammertal. Aber nun kommt der neue Himmel, die neue Erde in Sicht. Und da wissen wir, da gibt es kein Leiden mehr, kein Geschrei mehr, kein Schmerz mehr. Da ist nur noch die Fülle, da ist nur noch Gott, das ist der Anfang einer neuen Qualität Lebens. Und das kommt nicht erst, das ist jetzt schon da. Ja, Gott sei Dank. Katharina von Bora, die Frau von Martin Luther, hat ein Beispiel geschrieben, das man durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder gebraucht hat. Vom Teppich meines Lebens. Und da sagt sie, so wie wir jetzt sehen von unten, da sehen wir auch den Teppich unseres Lebens. Von unten, da sehen wir nur die Knoten. Kein Muster, nur die Knoten. Und da sagt sie, so geht es uns oft auch im Leben, auch mit unserem Leiden, auch mit unserer Krankheit. Wir sehen nur die Knoten, aber die Muster, das werden wir erst erkennen, wenn wir beim Herrn sind und wenn wir dann wissen dürfen, warum der Teppich unseres Lebens so gewebt wurde und nicht anders. Erst dann, wenn wir beim Herrn sind, dann werden wir wissen, warum das alles so ist. Woran wollen wir uns denn in all dem Elend der Welt und dem Leid klammern, wenn nicht an die tröstliche Verheißung unseres Herrn? Siehe, ich mache alles neu. Alles. Auch deine Schmerzen. Auch deine Krankheit. Auch deine Vergänglichkeit. Auch dein Sterben. Er macht das alles neu. Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. Ihm kann ich vertrauen, weil er zu seiner Verheißung steht. Durch alles Leid dieser Welt hindurch darf ich ankommen in seiner ewigen Welt. Ja, ich möchte möchte von Ernst Peter erzählen. Ernst Peter war 17 Jahre und bekam Krebs. Der Krebs umklammerte den Ischias. Es tat tierisch weh, schrecklich weh. Er kam ins Krankenhaus, hatte die erste Chemotherapie. Die Haare fielen aus. Er kam nach einer gewissen Zeit wieder zurück in den Jugendkreis mit Käppi auf. Das sah damals noch nicht so gut aus, wenn man gar keine Haare mehr auf dem Kopf hatte. Wollte ja auch nicht unbedingt. Und dann wenig später das zweite Mal ins Krankenhaus und das dritte Mal. Ich wollte dann einmal zu ihm hin und wollte zusammen mit ihm und seinem Freund Abendmahl feiern. Und dann sind wir auf dem Flur. Da kommt mir dann die Stationsschwester entgegen und sagt: Wo wollen Sie denn zu Ernst Peter? Ja, der liegt im Koma. Da können Sie nichts mehr machen, da brauchen Sie gar nicht hinzugehen. Das sind immer so Fragen, da weiß man als Pastor gar nicht, wie soll ich mich denn jetzt hier verhalten? Ich habe mich damals entschlossen, gesagt, ich gehe da trotzdem hin. Dann bin ich da rein in das Zimmer und da lag er, weil er hatte die Augen geschlossen, sah nichts. Und dann bin ich an den Tisch gegangen und habe das Abendmahlsgeschirr aufgebaut. Den Kelch, einen kleinen Kelch mit Wein gefüllt und drei Oblaten auf dem Teller auf die Patine getan und die Kerzen hingestellt und die Kerzen angesteckt. Und als ich die zweite Kerze anzündete, da schlägt auf einmal die Augen auf und sagt: Hey, Pastor, echt gut. Irgendwie kamen fast die Tränen in die Augen. Das habe ich mein Leben lang nicht vergessen. Hey, Pastor, echt gut. Und dann haben wir zusammen Abendmahl gefeiert. Zu dritt. Das war schön. Das war richtig gut. Da merkte man, weshalb man Abendmahl feiern kann. Welchen Segen der Herr uns dadurch schenkt, wenn man nicht mehr alles erklären muss und kann, wenn man ihn nur noch aufnimmt. Und dann haben wir anschließend eine Gebetsgemeinschaft gehalten. Und dann betet Herr, das vergesse ich mein Leben nicht. Herr, ich möchte ja so gerne noch leben. Aber wenn du mich jetzt zu dir rufst, dann will ich auch gerne kommen. Denn ich weiß, du meinst es gut mit mir. Und dann hat er Amen gesagt und die Augen zugemacht und die Augen nie wieder aufgemacht. Nach seiner Beerdigung bin ich nach Hause gefahren und saß dann uns auf dem Flur im Gemeindezentrum seine Schwester. Tränen in den Augen und sagte dann zu mir: Ich bin kein Christ, keiner. Aber ich möchte gerne ein Christ werden. Ich möchte gerne den Glauben haben, den mein Bruder hatte. Ich möchte auch, wenn ich einmal sterbe, mit dem Glauben sterben, mit dem mein Bruder gestorben ist. Da konnte ich ihr helfen. Das war etwas Wunderschönes, eine wunderbare Situation, wenn ein Mensch sein Leben Jesus gibt. Da steht der Himmel offen, da sieht man förmlich die Engel vor Freude tanzen. Das sind nur menschliche Bilder. Da sieht man, was der Tod bedeuten kann. Das ist nicht immer so, das weiß ich. Aber was es bedeuten kann, und was ein Tod, auch wenn Ernst Peter das selbst gar nicht mehr mitgekriegt hat mit seiner Schwester, bewirken kann für andere. Gott sei es gedankt. Der bekannte Liederdichter Paul Gerhardt geriet während des 30-jährigen Krieges in schweres Leid. Innerhalb von 2 Wochen verlor er 4 Angehörige, seine Frau und seine 3 Kinder. Und gerade durch die Schwere dieses Leides wurde ihm ein Lied geschenkt, das wir sonst nicht hätten. Und dieses Lied, das seitdem unzählige Menschen getröstet, ein heller Triumphgesang mitten im Dunkel des Leids. Warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch. Wer will mir den nehmen? Das ist angesichts des Leides die entscheidende Frage. Hast du Christus gegeben?